Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um das Haus der Begegnung und bei mir zu Gast die Pfarrerin Andrea Lücking. Sie ist Leiterin des Hauses der Begegnung. Hallo Frau Lücking.
Hallo.
Wir starten wie immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
Ja, mein Name ist Andrea Lücking und ich bin seit 2020 Leiterin im Haus der Begegnung. Jetzt so nach Corona stelle ich immer mehr fest, welche tollen Möglichkeiten dieses Haus bietet, die jetzt einfach angenommen werden, wo Corona abflaut und die Leute wieder kommen und Spaß dran haben, in Live und Präsenz Leute zu treffen, mit anderen sich neue Dinge zu erschließen.
Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen zur Vorstellungsrunde, wenn Sie mal so ein bisschen was von sich persönlich, also erstmal zum Beispiel, warum sind Sie Pfarrerin geworden, woher Sie ursprünglich kommen, so ein paar Dinge, wissen Sie das? Sie sitzen vor mir, aber die Leute draußen wollen Sie auch so ein bisschen wissen.
Butter bei die Fische, genau. Ich bin Pfarrerin, geboren bin ich in Stuttgart und komme aus dem Großraum Stuttgart. Hab dann studiert in Heidelberg, aber auch in Tansania und in Tübingen und begann dann zu arbeiten, bin aber nicht gleich ins Pfarramt, sondern war in der Bildungsarbeit im Evangelischen Missionswerk in Stuttgart und habe dort junge Leute vorbereitet, die für ein Jahr nach Afrika oder Asien gingen für so ein Auslandsjahr, so ein soziales Jahr.
Also deshalb Tansania?
Deshalb, war selber in Tansania mit meinem damaligen Freund, späteren Mann. Und da haben wir uns natürlich Afrika erschlossen und auch gemerkt, was das, wie das einen prägt, so ein Auslandsjahr. Und deshalb habe ich dann da angefangen in der Bildungsarbeit und habe andere vorbereitet und begleitet, die sowas gemacht haben. Das heißt, mein Einstieg nach dem Studium war Bildungsarbeit, bevor ich in die Gemeinde ging.
Du hast also Theologie studiert, nehme ich jetzt mal an.
Ich habe Theologie studiert, genau, sonst kann man nicht Pfarrerin werden, ja.
Ja gut. Könnte ja sein, man hat vorher irgendwas anderes und dann Theologie, aber das war in deinem Fall so. Und
genau.
Ja, geografisch Tansania ist Ostafrika. Gell?
Ja, richtig.
Was hast du denn in Tansania gemacht?
Kannst du noch mal sagen? Also ich war noch...
Warum ich in das Du verfalle, die Frau Lücking ist Kollegin an der Falkenburg-Schule. Deshalb ist
unter
es immer
anderem,
so.
Genau. Ja, ich bin nicht nur Geschäftsführerin im Haus der Begegnung und ein bisschen auch Kulturpfarrerin an der Pauluskirche, sondern eben auch noch an der Falkenburg-Schule. Ja, ich war damals noch Studentin und wir waren dann am Theologischen College einfach für so ein Auslandssemester, sind viel durchs Land gereist und haben viel Studenten besucht in ihren Heimatorten, in ihren Dörfern, haben in den Lehmhütten mit denen geschlafen und uns zeigen lassen, wie sie dort leben und ja, einfach so ein bisschen versucht, Leben zu teilen. Und das war natürlich sehr prägend. Ich glaube, das wissen alle, die so im Ausland waren. Man klärt sehr, wer man selber ist und was einem wichtig ist, wenn man in so einer fremden Umgebung ist.
Und was war dann deine erste Pfarrerinnenstelle oder Schwäbisch Hab, was war der erste Pfarrer oder ihre erste Pfarrer?
Genau, also ich war dann nach diesen 2,5 Jahren dort Vikarin in Stuttgart, in Heiningen bei Bad Boll. Und dort macht man die Ausbildung, das ist wie bei Lehrern auch so eine Mischung aus Praxis und immer wieder Seminarkurse. Und dann bin ich aber ins Rheinland gegangen, zusammen mit meinem Mann, dessen Stelle ist dorthin und wir waren dann in der Nähe von Köln. Mhm. Und dort war ich Pfarrerin an der Kulturkirche in Troisdorf.
Kulturkirche, das hört sich also auch schon interessant an und es geht ja schon in Richtung Haus der Begegnung. Aber sagen Sie doch mal so ein bisschen was zu dem Thema Kulturkirche, was hat man sich darunter vorzustellen?
Im Endeffekt ist die Pauluskirche, wo ich jetzt für Kultur zuständig bin, ein bisschen eine Fortsetzung davon. Dort haben wir auch schon sehr viel mit Ausstellungen gemacht, mit Kunst, mit Lesungen, mit Konzerten. Also einfach Dinge aus dem Kulturbereich in den kirchlichen Raum holen und sie aber vielleicht auch verknüpfen mit den Dingen, die in der Kirche sonst stattfinden, mit Gottesdiensten, mit Sachen, die im Kirchenjahr sind. Aber auch neue Formate. Ich hatte dort einen Gottesdienst am Sonntagabend mit großem Team vorbereitet, wo wir alle möglichen Experimente auch gemacht haben.
Also auch musikalische Sachen, klangliche Dinge.
Bis zum Tanzgottesdienst und alles Mögliche.
Das ist
also so ein Experimentierraum ist das natürlich auch. Und das kann ich jetzt natürlich gut fortsetzen. Ich glaube, das Haus der Begegnung ist auch ein Experimentierraum. So erlebe ich es zumindest, dass ich eine große Freiheit habe, Leute herzuholen, die ich selber spannend finde, Dinge auszuprobieren, Formate auszuprobieren. Ich finde nicht so spannend, jetzt einfach nur Vorträge anzubieten, sondern wenn man miteinander was erlebt, was erfährt und dann wieder drüber redet und es reflektiert.
Und da war dann irgendwann, also Sie haben gesagt, vor 2 Jahren war das dann eine Stelle ausgeschrieben. Und da
genau, also zwischendrin war ich noch 9 Jahre in Oberschwaben bei Biberach, Gemeindepfarrerin, so richtig oberschwäbisches Land, 20 Dörfer in einer sehr katholischen Gegend. Aber auch dort war eigentlich die Erfahrung, dass auch da haben wir ganz viel Ausstellungen zum Beispiel gemacht. Und das ging deshalb, weil wenn man selber einen was interessiert und man Lust dazu hat, finden sich auch immer Leute, die Lust haben mitzumachen und die das dann auch interessiert. Und deshalb haben wir dann dort angefangen mit Dingen, die es dort vorher nicht gab, aber die dann entstanden sind. Und dann kamen ganz viele Leute plötzlich in die Kirche, die auch wegen diesen Kunstsachen kamen und dann gemerkt haben, dass aber das, was da sonst läuft, gar nicht so uninteressant ist.
Oberschwaben ist ja groß, wo war das?
Bei Biberach.
Ach so, Ummendorf. Stimmt, Sie haben das gesagt, aber Ummendorf, das ist jetzt ein bisschen.
Ja, und es war wirklich als ganz Gegenprogramm präziser. Zu Ulm.
Ja.
Also ne, 20 Dörfer, katholische Gegend, in vielen katholischen Kirchen habe ich Beerdigungen und Gottesdienste gehalten, weil meine Gemeindeglieder, ich hatte 2000 Gemeindeglieder, aber die waren eben auf einem Riesengebiet verteilt.
Also fremdwortmäßig Diaspora.
Ja, absolut.
Gut, also Sie sind dann ans Haus der Begegnung gekommen und was hat Sie denn da dran gereizt? Ich meine, so ein bisschen ist ja schon klar geworden, diese Möglichkeit mit Kunst und solche Dinge. Jetzt ist es aber von außen, jetzt ist es ja zwar von außen eine Kirche, aber so wirklich ist es ja gar keine.
Genau, das ist für viele Leute immer noch eine Überraschung, obwohl das seit 1984 schon so ist, dass es ihnen gar keine Kirche mehr ist, aber wer an der Neuen Straße vorbeifährt, kennt in der Regel nach der Neuen Mitte diese barock aussehende Kirche auf der Seite und denkt, die meisten Leute, die noch nicht drin waren, denken, es ist eine Kirche halt.
Ja. Hieß und, ja mal Dreifaltigkeitskirche.
Genau, war auch sehr, war sehr auch lange eine Kirche, also so ungefähr 650 Jahre, bis man dann entschieden hat, eben in den 80ern, da war sie noch kriegszerstört und so ein bisschen saniert, mit einem Dach gerettet, aber nicht wirklich saniert. Und dann fing das an zu zerbröckeln und wurde auch gefährlich. Und dann war klar, jetzt muss eine Entscheidung her. Reißen wir es ab, weil es zu gefährlich ist, dieses nicht mehr gut genützte Gebäude. Oder machen wir wieder eine Kirche rein oder machen wir was ganz anderes. Und damals waren sie sehr, finde ich, wegweisend und mutig im Gesamtkirchengemeinderat und im Kirchenbezirk und haben gesagt, eine Kirche brauchen wir nicht. Wir haben hier das Münster und die Pauluskirche im Umfeld von einem Kilometer. Noch eine braucht man jetzt nicht. Wir haben das Gefühl, Kirche muss noch was anderes machen in der Gesellschaft. Und wir wollen einen Ort bieten für Diskussion, für Themen, wo sich Leute begegnen. Und dann haben die Kirche umgebaut und haben einfach eine zweite Ebene eingezogen. Also von außen sieht es aus wie ein großer Raum, aber es hat 2 Ebenen. Und einen großen Raum reingemacht, einen Saal für große Veranstaltungen und viele kleine Räume, wo sich Gruppen treffen, wo sich Leute treffen, wo verschiedene Dinge stattfinden können.
Und ganz zentral, das heißt ja Haus der Begegnung, ist ja auch die Begegnung. Und vielleicht, wenn Sie so ein bisschen mal, Sie haben jetzt gerade gesagt, da gibt es zum Beispiel einen großen Saal, kleinere Räume. Was sind so die Themen, was gibt es für Veranstaltungen, dass wir da so einen kleinen Überblick geben?
Ja, natürlich gibt es ganz unterschiedliche Veranstaltungsformen und wir haben immer ein Semesterprogramm, also ein Halbjahresprogramm. Das aktuelle Programm hat das Thema Transformation und Kontinuität. Also es geht um die ganzen Fragen, wie Gesellschaft sich transformieren muss, wenn wir überlebensfähig bleiben wollen auf diesem Planeten. Einen spannenden Workshop, den ich jetzt gerade geplant habe, zusammen mit einer Dozentin vom Eicher-Scholl-Kolleg, ist, dass wir das Buch von Maya Göpel, Unsere Welt neu denken, bearbeiten wollen. Also in einem Workshop-Kapitel, die Leute müssen vorher wichtige Kapitel lesen und dann ist unsere Idee, es mit verschiedenen Generationen zu diskutieren. Also die Studis, die jungen Leute vom Eicher-Scholl-Kolleg, klar, das sind Leute, die gerade Abitur gemacht haben. Und übers Haus der Begegnung kommen Leute dazu, die älter sind und die miteinander diese Zukunftsfragen zu diskutieren. Und ich finde, Maya Göpel stellt die Konzepte und die Problemlagen ziemlich greifbar da. Das kann man ganz einfach lesen und es erschließt sich einem. Und dann zu gucken, was kann da jetzt an Ansatzpunkten und Lösungen entstehen, wenn ältere Leute und ganz junge Leute, die es ja noch viel mehr betrifft, weil ihr Leben noch vor ihnen liegt, wenn die miteinander da rangehen und sagen, was muss getan werden. Das ist so eine Geschichte, die ansteht. Ansonsten, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, lade ich immer wieder auch Leute ein, wo ich denke, die interessieren mich selber auch. Das ist das Privileg meiner Stelle, dass ich Themen und Ansätze holen kann, wo ich denke, natürlich auch, wo ich denke, die interessieren natürlich auch andere, klar. Aber da habe ich eingeladen den Michael von Brück. Das ist ein Religionswissenschaftler, der ist Zen-Lehrer und Yoga-Lehrer, hat eben auch lange Theologie als Professor gelehrt. Und der hat einen Ansatz, den nennt er Ökosophie. Das hört sich jetzt ganz kompliziert dran, aber man merkt, da steckt Ökologie drin und Sophie, die Weisheit, und da ist auch so ein bisschen was Spirituelles drin. Und er verbindet es. Er sagt, wir können die Gesellschaft nur verändern, wenn wir die ökologische Frage angehen, aber aus einer spirituellen Haltung raus. Es muss nämlich Freude machen. Wenn es um Verzichtsdiskussionen geht, wird's nichts. Also ich bin mal gespannt, ich lasse mich ja dann auch überraschen, aber er wird einen Vortrag halten mit Gespräch und macht dazu noch ein Meditationsangebot in unserer Kapelle, was er dann als Zen-Lehrer natürlich auch gut machen kann.
Haben Sie den schon persönlich erlebt oder woher kennen Sie den?
Ich kenne ihn mehr so aus der Literatur.
Ah ja, okay.
Aber habe jetzt natürlich mit ihm telefoniert und das besprochen. Mhm. Also ich bin auch gespannt, wie er als Mensch ist, das weiß ich noch nicht.
Ja, aber wenn ich das so höre, war sicher ein toller Mensch, nehme ich jetzt mal an.
Ja, oder ja, was?
So interessant mindestens.
Genau, interessant. Es geht ja nicht immer jetzt nur darum, dass es Leute sind, mit denen man auch seinen Geburtstag feiert, sondern Leute, die ja vielleicht auch klug sind, die was durchdenken, die was durchleben, die einen Ansatz haben, der Inspirationen gibt, um selber was zu tun.
Mhm. Wir können auch mal so einen ganz kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Sie sind ja jetzt 2 Jahre da. Was waren in diesen 2 Jahren so das Highlight, also veranstaltungsmäßig? Es war ja immer schon ein bisschen was los.
Es war erstaunlich viel los. Also auch in den im ganzen, seit wir jetzt wieder eröffnet haben, sind bei jeder Veranstaltung mindestens 30 Leute oder fast jeder. Mhm. Das heißt, die Leute haben, sobald wir die Türen wieder offen hatten, Lust auch wieder zu kommen und das Haus und die Angebote zu nutzen. Aber ich erzähle mal von einem persönlichen Highlight. Also das Thema im Eröffnungssemester war eigenständige spirituelle Wege, Mystik. Mhm. Das ist was ganz anderes wie Transformation. Ja. Das hängt damit zusammen, dass das Haus so eine Geschichte hat. Das ein großer deutscher Mystiker, der Heinrich Seuse, hat da gelebt als Mönch und ist da sogar begraben irgendwo im Boden. Im Römer, ja. Also sein Geist ist irgendwie da. Und es war ein ganz eigenständiger Denker, der hat Gott in sich gespürt, gesucht, hat Texte geschrieben, die sowas sagen. Gott liegt hinter allen Bildern. Er ist nicht so, wie wir ihn vorstellen. Er ist wie ein Kreis, der überall seinen Ursprung hat. Also ganz moderne Gedanken, aber auch Sachen, die uns ganz fremd sind. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen Mystik machen, weil das ist in dem Haus schon so lange da. Und dann habe ich aus allen Religionen Mystiker eingeladen. Also den Herrn Hodzic, der Mystik im Islam dargestellt hat, und den katholischen Bruder Kafanke, der als Eremit ganz einsam für sich im Wald lebt und sich aber mit dem Seuse und der Mystik beschäftigt. Und eben aus Jerusalem den Gabriel Strenger. Und der ist ursprünglich Schweizer, ist ausgewandert nach Jerusalem, ist Jude, seine Familie jüdisch. Und das ist auch ein Mystiker. Mystik heißt ja immer Leute, die Gott in ihrem eigenen Inneren begegnen. Mhm. Und der hat ganz faszinierend erzählt, wie er das lebt und was es für ihn als Jude bedeutet. Die jüdische Tradition dargestellt, die Kabbala. Und er ist auch ausgebildeter Kantor. Und dann hat er uns mitgenommen in die alte Kapelle, die wir jetzt wieder zugänglich haben, und hat diese chassidischen Gesänge gesungen. Der singt auch schön und hat die Gitarre dabei. Und weil er selber so eine Ausstrahlung hatte und so spirituell ist, aber auf eine ganz, wie soll ich sagen, unprätentiöse Art, konnten sich die Leute so gut drauf einlassen. Und am Schluss war es so, dass ganz viele aufgestanden sind. Er hat dazu eingeladen und sich so ganz sanft im Raum bewegt haben zu seinen Gesängen und sich emotional berühren haben lassen. Und am Schluss haben alle gesagt, boah, sowas haben sie ganz, ganz selten erlebt. Und da dachte ich, wow, das will ich machen, dass Leute Erfahrungen machen, neue Erfahrungen, sich auf was einlassen und man hinterher drüber redet und es auch wieder sortiert.
Soweit ich weiß, die bei den Hasidim, ich glaube, so heißt es auch, das spielt da der Tanz auch schon eine Rolle, glaube ich, so irgendwo, assoziiere ich es gerade damit. Also.
Ja, noch mehr natürlich bei den Sufis, bei der muslimischen Mystik. Aber die Hasidim, also er sagt, Bewegung und Musik und Emotion ist da einfach auch wichtig.
Bei den Sufis, das sind die mit den Weißen.
Genau, die sich im Kreis drehen und so in Ekstase bringen.
Ja, das ist alles eine sehr spannende Sache. Übrigens für Leute, die sich im Ulmer Raum auskennen, es gibt eine katholische Kirche, die ist am Eselsberg, die ist nach dem Säuse benannt. Maria Suso heißt die. Suso heißt sie. Ja, genau. Die ist am Eselsberg, am unteren Eselsberg, bloß, dass man das mal weiß, dass also zumindest vom Namen her der Säuse immer noch.
Der Säuse und das Suso ist der gleiche,
ja,
genau.
Ja, das ist der gleiche. Welche Geschichte steckt denn hinter dem Haus der Begegnung?
Da erzähle ich gern was drüber, weil ich selber sehr fasziniert davon bin. Ich muss gestehen, ich kannte den Heinrich Säuse auch, weiß nicht, ob ich seinen Namen kannte, bevor ich daher kam. Und habe dann natürlich angefangen zu lesen, was ich über ihn rausfinde, welche Quellen, was gibt es. Es ist sicher was, womit ich noch lange nicht fertig bin, weil er eine ganz kluge Person war und auch jemand, der viel geschrieben hat und gar nicht so ganz einfach zu lesen. Aber für mich ist er ein ganz großer Geist und ich finde immer spannend, wenn ich an einem Ort lebe oder arbeite, zu gucken, welche großen Gestalten waren da, welche großen Geister und was an Inspiration kann ich für das, was ich heute gegenwärtig tue, daraus ziehen. Und das Haus der Begegnung war, und seine Grundmauern sind noch da aus der Zeit, ein dominikanisches Kloster. Damals noch außerhalb der Stadtmauer, hatte eine Frau, die Mechthild Hunrehrin, ihren Garten den Dominikanern gestiftet und der Dominikus Kraft hat Geld gegeben und dann haben die Dominikaner, die damals in Reformorden waren und ganz viel neu machen wollten, haben da ihr Kloster gegründet. Es war, oder angefangen zu bauen, muss man sagen. Das war 1260, also schon ein bisschen her. Und dann kam eben irgendwann, ihr Auftrag, was wollten sie? Sie wollten, die Dominikaner haben immer versucht, Glauben und Verstand zu verknüpfen. Große Gelehrte, Thomas von Aquin und so waren da. Das heißt, es waren Predigerorden. Die haben nicht nur Messe gefeiert, sondern gepredigt auf Deutsch, dass die Leute was verstehen, dass sie sehr kluge Leute, muss man einfach sagen. Die erste Bibliothek ist heute in der Stadtbibliothek, war die Bibliothek vom Dominikanerorden. Und die haben also gepredigt und irgendwann kam dann dieser Heinrich Säuse, der kam aus Konstanz am Bodensee, hatte dort hat studiert in Köln bei dem großen Mystiker Eckhart und als er dann durch verschiedene Konflikte vielleicht auch strafversetzt wurde, ich glaube, er kam nicht freiwillig nach Ulm, wenn ich ehrlich bin. Aber er war dann eben dort im Kloster und hat dort die Ruhe gefunden, seine ganzen Schriften nochmal neu zu schreiben und zu sortieren. Und hat da drin zum Beispiel das Exemplar, heißt es, seinen Lebensweg nochmal aufgeschrieben, damit andere für ihren Weg davon profitieren und hat sehr offen auch seine Sackgassen beschrieben, wie er sich verrannt hat im Versuch. So, er hat emotional, ich glaube mit 18 an so einer Lebenswende, hat er sich ganz nah gefühlt, quasi im All-Einen aufgegangen, in Gott, in Christus. Das wollte er immer wieder finden und fand es nicht und hat dann versucht, über Leiden so zu spüren, wie Jesus spürt und hat sich da sehr gequält und dann gemerkt, das ist ja eine Sackgasse, so kommt er nicht weiter. Und hat es dann aufgeschrieben, wie auf andere Art man Gott nahe kommen kann. Und das war damals ein Renner, die haben das abgeschrieben in den Frauenklöstern, der war super berühmt. Und als er dann da begraben war in der Kirche, die eben das heute das Haus der Begegnung ist, dann kamen auch ganz viele Leute an sein Grab und ganz viele Frauen und so. Und inzwischen war ein anderer großer Dominikaner dort, den kennt man in Ulm auch, der Felix Fabri. Der hatte ja diese Geschichte mit den Jerusalemreisen, also der war Stadtschreiber, aber auch Jerusalemreisender und hat quasi Reiseführer geschrieben ins Heilige Land. Und zwar verschiedene. Also einen für die Adeligen, da schrieb er dann auch, wo die guten Herbergen sind, wo man gut isst, wo es Tanz gibt. Und einen für die frommen Pilger, da schrieb er, wo es die guten Gottesdienste gibt. Und dann später noch eine Variante für die Frauen in den Klöstern, die nicht nach Jerusalem reisen konnten und durften. Und hat denen das so aufgeschrieben, dass sie sich's in ihrer Fantasie vorstellen konnten. Und die sind dann auch nach Ulm gekommen aus ganz Süddeutschland und haben hier so einen Pilgerweg um Ulm durch die Kapellen gemacht und dabei aber die von Fabri sich erzählen lassen, wie es ist, wenn man wirklich nach Jerusalem reist. Die Sionspilgerinnen. Also all diese Traditionen und diese Leute, auch diese Frauen, finde ich, sind gegenwärtig dort und inspirieren mich für meine Arbeit dort. Mhm. Also einerseits, dass es schon immer so ein Ort für Bildung war, weil ich finde, dass es gut ist, wenn man was versteht von dem, was man glaubt und von dem, wie die Welt heute ist und wenn man Ansätze kennt für Lösungen und nicht nur Gefühle hat und Meinungen. Also da sehe ich mich eigentlich in einer Art von Fortsetzung in dieser Geschichte, die jetzt 700 Jahre an dem Ort ist.
Also was ich jetzt mal so in dem Zusammenhang ganz interessant fand, dass der Heinrich Seuse da also auch seine Zweifel, seine Schwächen artikuliert oder niedergeschrieben hat. Und jetzt ist ja das Stichwort Frauen ein paar Mal gefallen. Das ist ja für die Zeit auch, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht ein bisschen ungewöhnlich, dass man den doch so einen breiten Raum da gegeben hat. Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch?
Also ich glaube, es gab vor allem eine Frau, die ganz entscheidend ist für das, was er aufgeschrieben und gedacht hat. Das ist die Elisabeth Stagel. Und jetzt ist es natürlich vielleicht mein heutiger Ansatz als Frau und auch als feministische Frau zu sagen, die Tradition müssen wir sichtbar machen. Heute würde man sagen, diese Elisabeth Stagel war seine Denkpartnerin oder Sparringpartnerin oder so. Das heißt, sie war eigentlich sein Beichtkind, aber sie haben ganz viel, ich glaube, Themen besprochen im Beichtstuhl. Und die hat aufgeschrieben, was er ihr so erzählt hat von seinen Erfahrungen. Und irgendwann hat sie gesagt, lieber Heinrich Seuse, ich habe hier mal deinen ganzen Weg, den du mir beschrieben hast, mit den Irrtümern und so, ich habe das alles aufgeschrieben. Und dann so ist die Legende, oder schreibt er selber dann, im Rückblick sei er zornig geworden, um ihn ging es doch nicht und hat es zerrissen. Und, aber sie war natürlich eine kluge Frau und hatte eine Abschrift. Wie das jetzt auch historisch gewesen sein soll, so beschreibt er es. Und später, als er dann eben in Ulm war, fasst es nochmal neu und deutet es auch nochmal theologisch. Und aber ich glaube, das kann man schon sagen, ohne diese Elisabeth Elsbeth Stagel wäre das nicht entstanden. Und das ist ja oft so, dass es Frauen gibt, die ganz wichtig mitmischen, aber natürlich der Hauptdenker, der es aufgeschrieben hat, war dann doch Heinrich Seuse. Und aber ich finde es wichtig, die Frauen nicht zu vergessen. Deshalb haben wir jetzt auch einen Raum im Haus der Begegnung nach der Sanierung, der heißt Elisabeth Stagel, um das sichtbar zu machen, dass da auch Frauen dran mitgedacht haben, an dem, was er geschrieben hat. Klar, in einem Männerkloster haben keine Frauen gelebt, aber es gibt auch ganz viele Briefe. Er hat so ein Briefbüchlein rausgegeben und das sind auch einige Briefe an sie.
Ja, es ist immer gut, um es mal neudeutsch auszudrücken, wenn man ein Backup hat. Ja, gibt es sonst noch was zur Geschichte zu sagen? Ich denke, eine ganze Menge. Also das hat ja nicht mit Heinrich Seuse, mit den Dominikanern, hat ja nicht geendet. Irgendwann waren die wahrscheinlich nicht mehr da. Es gab ja wohl mal eine Reformation, irgendwelche Dinge. Wie ist es da weitergelaufen?
Unrühmliche Geschichte da dran. Also als dann Ulm evangelisch wurde und reformatorisch geprägt, man hat sie nicht vertrieben, die Dominikaner, aber man hat ihnen das Leben schwer gemacht. Sie waren ein Bettelorden, sie durften nicht mehr betteln, ihre Einkommensquelle war weg und sie verließen dann die Stadt und ziemlich schnell ist das Gebäude wohl Ruine geworden und verfallen. Mhm. Es gibt so Stadtansichten von Merian, da sieht man, dass der Chor war überdacht und gesichert und das andere waren nur noch die Außenmauern von dem Kirchenraum da. Und dann hat man 100 Jahre nach der Reformation, 1621, hat der Rat der Stadt Ulm gesagt, jetzt bauen wir da eine evangelische Kirche rein. damit es nicht zerfällt, wir machen was draus. Da hat man gerade 100 Jahre Reformation gefeiert und wollte da jetzt mal was sichtbar machen. Und Ulm ging es noch ganz gut. 30-jähriger Krieg war noch nicht in Ulm angekommen. Und dann haben die quasi eine Musterkirche gebaut, so muss man sich das vorstellen. Quasi für ganz Oberschwaben und die Gegend. Und das weiß man auch, das ist ganz oft dann nachgebaut und abgepupfert worden. Was hat man jetzt reingebaut in diese Ruine, dass es eine evangelische Modellkirche wird? Die evangelische Idee vom Gottesdienst. Der Kirchenraum war so angeordnet, dass an der Längsseite die Kanzel stand. Und die Kirchenbänke wie ein großer U, also man könnte sagen wie ein Halbkreis, um diese Kanzel rum. Das heißt, das ist die evangelische Idee. Die Gemeinde als Gemeinschaft feiert Gottesdienst. Nicht da vorne der Priester zelebriert, sondern die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen versammelt sich. Und in der Mitte ist das Wort Gottes, die Kanzel, da richtet sie sich aus, da hört sie. Und deshalb ist das ist heute noch in dem Festsaal oben. Das wissen nur viele nicht, warum die eine Säule ganz dick ist. Mhm. Da war die Kanzel dran. Genau, und dann wurde das oft so nachgebaut als reformatorischer Kirchenbau. Und dann natürlich wie in der ganzen Ulmer Innenstadt 1944, die Bombennacht hat auch dieses Gebäude zerbombt, zerstört. Die Grundmauern blieben wieder, der Dominikanische Chor blieb noch, die Kapellen blieben noch, aber der Rest war nicht mehr viel da. Man hat es wieder gesichert. Es war ja in gewisser Weise auch ein Kulturort. Das Theater hat seine Kulissen drin gelagert. Die Stadt hatte es als Steinlager. Es gehörte dann auch der Stadt. War so ein bisschen gesichert, aber nicht richtig brauchbar. Und wie das so ist mit Gebäuden, die man nicht richtig braucht, die zerfallen noch mehr. Irgendwann fiel ein großer Stein runter auf ein Auto, das daneben parkte. Und dann merkte man jetzt...
Das ist eigentlich ganz schlimm. Dann weiß man, wenn es heilig blechle.
Genau, also dann war klar, jetzt wird's echt gefährlich. Und dann hat man überlegt, was macht man? Reißt man es voll ganz ein? Oder macht man nochmal wieder eine Kirche rein? Oder macht man was ganz Neues? Und das war dann der mutige Entschluss, ich finde mutig und richtungsweisend, zu sagen, ja, wir machen jetzt eben einen Begegnungsort, einen Ort für Diskussion, für Diskurs. Man muss sich vorstellen, 80er Jahre, Abrüstungsdebatte, Nachrüstungsdebatte, Umweltkrise. Diese Themen, da wollen wir als Kirche einen Raum dafür bieten, dass wir drüber diskutieren und Lösungen suchen. Und wir wollen als Kirche in die Stadt wirken und nicht nur uns zurückziehen, um uns zu stärken und Gottesdienst zu feiern. Und so hat man dann eine Ebene eingezogen, kleine und große Räume reingemacht und ganz viele Themen und große Diskussionsveranstaltungen nach Ulm geholt.
Ja, was ist ein Konzept dieses Hauses der Begegnung?
Also ich glaube, viele Ulmerinnen und Ulmer kennen das Haus der Begegnung als Ort, wo Diskussionsveranstaltungen stattgefunden haben. In den 80ern und 90ern, meine Vorgänger haben ganz große Veranstaltungen gemacht. Alle möglichen Leute, die große Namen hatten damals auch, waren dann in Ulm. Also Hans Küng, Walter Jens, aber auch Hilde Domin hat eine Lesung gemacht. Oder ich habe gesehen, jetzt in der Ausstellung über Beuys hing ein Foto, wie er auf der Bühne im Haus der Begegnung über Geld eine Diskussion gemacht hat. Und die Leute saßen, ich glaube, 800 Leute auf dem Boden und überall. Also so ganz große Sachen, und das ist schon eine Tradition, die meine Vorgänger gepflegt haben und die ich auch, die in dieses Haus einfach gehören, die in seine Grund-DNA eingeschrieben ist, diese gesellschaftlichen Fragen. Also ich mache jetzt zum Beispiel am 21. Juni ein Dialogforum zu Geld und Wohlstand und Gemeinwohl zusammen mit der Gemeinwohlökonomiegruppe. Oder eben die ganzen Themen zu Klimawandel und Ethik des Genugs, die wir jetzt im Programm haben. Also es lohnt sich überhaupt, muss ich auch jetzt gleich hier mal loswerden, auf die Homepage einfach zu gucken. www.hdbulm.de, also HDB, Haus der Begegnung Ulm.de.
Also ohne Minus direkt dort
ohne
geschrieben.
Punkt und, ja. Also HDB ohne Ulm ohne Punkt und dann .de. Genau, also diese Sachen alle finden Raum, und natürlich finden auch Leute Raum für ihr Engagement. Es treffen sich Selbsthilfegruppen von den Alkoholkranken über die Demenztanzgruppe und so, die im Haus Räume findet für das, was sie wichtig finden. Und natürlich machen wir es in kleinen, exemplarischen Dingen, diese gesellschaftlichen Themen auch. Wir haben einen Verteiler, wo mehrmals am Tag Leute kommen, die Lebensmittel bringen oder holen. Es gibt fair gehandelten Kaffee aus einem Guatemala-Projekt von Kleinbauern. Es gibt eine Handysammelstelle. Also exemplarische Dinge, um zu sagen, in die Richtung muss es eigentlich gehen. Jetzt gerade hat uns die Stadt angefragt, könntet ihr nicht in euren Räumen uns unterstützen für, wir wollen frisch Lebensmittel an die ukrainischen Flüchtlinge und sonstigen Flüchtlinge verteilen. Das haben wir jetzt gerade jeden Vormittag im Foyer, dass da Leute kommen und sich Sachen abholen.
Ich habe ja vorher so ein bisschen erwähnt, das Stichwort, oder Sie haben das auch erwähnt, Gesamtkirchengemeinde, also Kirche. Ja, Kirche hat ja in dem Fall sicher auch was mit dieser Konzeption des Hauses der Begegnung zu tun. Wo ist denn der kirchliche Aspekt? Ich meine, diese Veranstaltungen, so wie ich es jetzt gehört habe, könnte ja eigentlich auch die VH oder Familienbildungsstätte rein theoretisch auch anbieten. Wo ist jetzt das Besondere?
Ja, also könnte sie tatsächlich auch, und das ist, glaube ich, hängt mit unserem evangelischen kirchlichen Selbstverständnis zusammen, dass wir sagen, christliches Leben ist immer Leben in Verantwortung in der Gesellschaft. Bei den Evangelischen ist es eben nicht so, dass es einen Papst gibt, der eine Lehrmeinung vorgibt, sondern es ist der Anspruch, dass jeder in seinem Gewissen sich beschäftigt und dann Engagement und Position bezieht. Und dazu braucht man natürlich Orte, wo man seine Meinung entwickelt und wo man sich überlegen kann, was heißt Glauben jetzt in diesen Fragen. Und das findet da statt und findet dann halt auch in konkreten Sachen statt. Aber die spirituellen Themen, habe ich ja schon ein bisschen erzählt, finden auch statt. Und ich glaube, Glaube braucht auch Nachdenken. Also manchmal denken ja Leute, dass das, was sie sich einfach so selber spirituell ausdenken, reicht. Und ich als Theologin widerspreche da immer und sage, auch meinen Schülern sage ich das gern, wir denken tiefer und weiter, wenn wir uns auseinandersetzen mit dem, was andere vor uns gedacht haben. Und das kennenzulernen, das formt auch das eigene Denken und die Position mit. Also eine Veranstaltung zum Beispiel, die jetzt ansteht, die ich noch ganz neu aufgenommen habe, die noch gar nicht im Programm steht, ist eine Lesung mit einer eigentlich Romanautorin, die jetzt im Alter noch ein Buch geschrieben hat über Glaube und Kirche und ich. Und die da drin so ihre Distanz und ihre Nähe zu Glauben beschreibt. Und die wird aus ihrem Buch lesen und dann gibt's natürlich ein Gespräch dazu. Und das, Sibylle Knaus heißt sie, kommt aus dem Stuttgarter Raum. Da bin ich mal gespannt, denn sie fragt, so bin ich selber noch Christin? Mit meinen Distanzen, die ich auch habe. Und werden meine Enkel noch Christen sein? Und beschreibt dann ihr Leben auch als Beziehungsgeschichte mit Gott. Und welche Rolle die Kirche dabei gespielt hat in guten und schlechten Erfahrungen. Und so ein aufgeklärtes zeitgenössisches Bewusstsein. Auch Leute, die jetzt eben, das ist eine Romanautorin, das ist keine Theologin, die das dann für sich nochmal reflektieren. Ich glaube, dass das auch spannend ist, um dann für sich selber wieder nachzudenken und sich selber zu überlegen, wie ist es denn für mich? Was wir jetzt haben in dem Haus, das seit November neu eröffnet ist, ist, dass wir die alte Kapelle wieder zugänglich haben. Da kann ich nur alle einladen, mal vorbeizukommen. Die ist immer auf, wenn man ins Haus kommt, gleich rechts. Das ist eine Kapelle aus dominikanischer Zeit. Wunderschöner, spiritueller Raum mit Kreuzrippen. Hat der Architekt Dr. Max Stemson ganz toll wieder verbunden, zwei so alte Räume. Und das sage ich immer, das hat was mit der Konzeption zu tun, dass wir diesen Raum hier im Haus haben. Wir sind keine Kirche, wir machen jetzt da nicht Gottesdienste. Da ist vielleicht mal ein kleines Konzert oder eine Meditation oder was Kleines. Aber es ist einfach ein Raum, der offen ist, der sehr offen ist, auch ohne zu viele Symbole drin zu haben, wo Leute Stille suchen und für sich sein können. Vielleicht auch beten. Und dass das in dem Haus ist, finde ich, ist eine Grundsatzaussage. Denn wenn man vielleicht nach oben geht in den Dreifaltigkeitssaal zu einer Diskussion über Ökosophie, über die Ethik des Genugs, über irgendwas, kann man wissen, dass die Kapelle auch da ist. Und das ist sowas wie der Wurzelgrund. Das ist der Grund, warum wir als Christen uns mit diesen Themen beschäftigen.
Also in dem Sinne, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nicht nur Begegnung mit anderen Menschen, sondern auch gerade in der Kapelle Begegnung mit Gott, Begegnung mit sich selber.
Und das ist ja nie zu trennen. Begegnung mit Gott und mit mir selber. Weil wenn ich mir selber begegne, merke ich ja, welche Themen in mir als Sehnsucht und als Suche sind und mich zu Gott führen. Und andersrum auch, wenn ich Gott begegne, merke ich, wer ich bin.
Und da kommt vielleicht der Geist vom Heinrich Seuße. Seuße,
ja, mein großer. Naja, und das ist das Dritte, was es im Haus gibt, das sind die Lebensthemen. Mhm. Das ist jetzt mir sehr wichtig. Ich bin selber auch noch ausgebildet in themenzentrierter Interaktion, heißt das. Das ist eine Methode, die sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Gruppenprozessen zu tun hat und Leitung. Ruth Kohn, eine Psychoanalytikerin, hat das entwickelt. Und das biete ich natürlich auch an. Also ich habe jetzt im Programm eine Veranstaltung, die ist ein Zitat, passt ganz gut hierher, von Leonard Cohen. There is a crack in everything, that's how the light gets in. Cohen war ja auch ganz spirituell. Also in allem gibt es einen Riss und durch diesen Riss kommt Licht rein. Es gibt ein Lied von ihm dazu, Anthem, und das hat mir schon immer gefallen, das Zitat, und da habe ich jetzt ein Seminar dazu angeboten, um die Risse im eigenen Leben anzugucken, wo Dinge nicht glatt liefen, wo Dinge offen blieben, auch vielleicht geendet haben, und diese vielleicht auch schmerzhaften Stellen anzugucken, wie kam dadurch Licht, das kann man jetzt spirituell verstehen, ein Zugang zu was, was größer ist als ich, was habe ich da vielleicht gespürt dabei, vielleicht sogar geahnt von Gott, oder auch einfach neue Entwicklungen, wo ich mich weiterentwickelt habe, wie ist das gerade an diesen Bruchstellen entstanden. Das sind dann die Lebensthemen, die ich auch gern da anbiete.
Ja, Leonard Cohen, wenn ich das jetzt mal so sagte, für mich hat er auch immer was mit gesellschaftlichen Umbrüchen zu tun, mit gesellschaftlicher Verantwortung. Welche Rolle spielt da das Haus der Begegnung?
Also mit unseren Themen und Veranstaltungen, aber eben auch, dass wir Räume zur Verfügung stellen für Ulmerinnen und Ulmer. Also wer für sein Engagement einen Raum sucht, kann da was mieten. Und das ist dann von der Demenzgruppe Tanz über den philippinischen Gottesdienst, über Selbsthilfegruppen oder so, die sich da treffen. Überhaupt kann man das Haus der Begegnung mieten, auch für große Veranstaltungen. Wir haben ein professionelles Hausteam mit Catering, mit neuerdings auch aller Form von Haustechnik, Streaming-Technologie und so weiter. Das heißt, man kann da einen Kongress machen, eine Tagung machen, ein Seminar machen. Man kann auch für 2 Tage das ganze Haus mit allen Räumen buchen und so. Gesellschaftliches Engagement heißt aber auch ganz niedrigschwellig. Und das will ich jetzt einfach als Einladung aussprechen. Kommen Sie doch mal vorbei. Wir haben das Weltcafé, wo es den fairen Kaffee gibt, das jetzt sehr gemütlich und neu ist, zum Hof hin geöffnet. Das ist, hat immer auf, wenn das Haus auf hat. Man kann sich da immer ein Cappuccino, ein Getränk holen. Und im Sommer wird es sich öffnen zum Hof hin. Dann gibt's Tische und Stühle im Hof. Also es ist auch einfach ein Ort, wo man sehr unkompliziert hingehen kann, einen Kaffee trinken. Es sind da immer Eltern und Kinder und einfach Menschen, die gerne wo ein bisschen in Ruhe sitzen wollen. Also man muss nicht gleich zu einer Veranstaltung kommen, man kann einfach mal vorbeigehen, reinschauen, einen Kaffee trinken. Aber natürlich, man kann auch auf der Homepage schauen und dann sehen Sie die ganzen Räume, die man mieten kann und was die bieten an Bestuhlung, an Technik, an Größe. Bis zu 500 Leute können im Dreifaltigkeitssaal sein oder eben in den kleineren Räumen auch.
Ja, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es jetzt Zeit für meine Standardfrage ist. Was habe ich vergessen zu fragen? Frau Lücking, was wollen Sie noch loswerden?
Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Rundgang gemacht durch die Geschichte und wer da an großen Geistern war, was heute alles stattfindet, dass es ein Haus ist, das sehr offen ist und das eben auch nutzbar und mietbar ist. Mir fällt jetzt so spontan gar nichts ein, außer vielleicht nochmal zu sagen, wer jetzt zugehört hat und Lust gekriegt hat, ein bisschen genaueres zu erfahren, auf der Homepage zu schauen. www.hdbulm.de, ich sag's nochmal, und dann sieht man, was immer aktuell läuft.
Frau Lücking, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Ihr habt die Plattform gehört. Das Thema der heutigen Sendung war das Haus der Begegnung und bei uns zu Gast war die Pfarrerin Andrea Lücking. Sie ist die Leiterin des Hauses. Also nochmal ganz herzlichen Dank und viel Erfolg und vor allem auch viel Freude für Sie persönlich. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon war Rudi Arnold. Das war die Plattform bei FreeFM. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.